Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Wie immer in natürlich ganz klar wöchentlicher Abfolge. Naja Leute, eher nicht so. Eher alle zwei, alle drei, alle vier Wochen. Aber hey, der Wille zählt. Ich habe einen weiteren Gast, ein weiteres Mal einen schönen Gast bei mir. Es ist Julian Müller von den Blackberries. Solinger Musikerbekanntheit, darf ich doch sicher so sagen. Julian wohnt quasi um die Ecke von hier. Wir haben aber erstaunlich wenig miteinander zu tun. Ich weiß, dass bei verschiedenen Gelegenheiten mir eine CD in einem nicht frankierten Umschlag in den Briefkasten geworfen wurde. Da wusste ich, Julian weiß grundsätzlich, wer er ist. Ich wusste auch schon eine Weile, wer er ist, weil wir natürlich bei den gleichen Konzerten hier in Solingen auch mal am Start sind. Aber wir hatten nicht so wirklich viel miteinander zu tun, bis zu dem Moment, als Corona kam. Und dann der Cow Club, ihr erinnert euch, wir hatten schon mal eine Folge mit René vom Cow Club, der örtliche Konzertveranstaltungsverein. Da hatten wir die Idee, so eine Art Solingen-Musikgeschichts-Talkshow auf die Beine zu stellen, die hier in Solingen sich relativ große Beliebtheit erfreut hat und ganz gut gelaufen ist. Ist auch bei YouTube zu sehen. Und ja, da kam ich mit Julian so bei verschiedenen Gelegenheiten ins Gespräch und nach 1 Minute 30 darf jetzt Julian selber was sagen. Hallo Julian, willkommen, dass du und schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also die Einleitung habe ich ja schon so ungefähr gegeben. Wir sind eigentlich der gute Beweis, wie, und das zieht sich ja so ein bisschen durch, wie man in der gleichen angeblich Großstadt, aber dabei dann doch kleine große Stadt wie Kontrollesingen, eine ganze Weile auch so aneinander vorbei existieren kann. Man nimmt sich zwar so gegenseitig wahr, aber irgendwie hat man dann doch verschiedene Wege. Bei den Blackberries, deiner Band, ihr wart, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das finde ich ganz gut ein Einstieg, nie so eine Band, die jetzt wie viele andere, wie damals zum Beispiel die Jet Bumpers, so sehr Solingen-spezifisch war, sondern ihr seid schon sehr jung und sehr schnell irgendwie aus Solingen rausgegangen. Also warum dieses Rausgehen aus Solingen?
Im Prinzip war es bei uns so, dass es, als wir so angefangen haben, 2007, da gab es, ne, es gab auch den Cow Club, gibt es ja schon Ewigkeiten in Solingen oder seit den 80ern, unter anderem Namen noch. Und als wir angefangen haben, da gab es auch so Sachen wie das Cow Club Forum, das war so ein Internetforum, wo man Musik reinposten konnte. Es gab dann diese Garagenszene, Flusies, Phonotones und so weiter. Und wir hatten, als wir angefangen haben, gar nicht so einen direkten Bezug zu den Leuten irgendwie, sondern haben erstmal einfach was gemacht, haben ein paar Aufnahmen gemacht, das irgendwo reingestellt und gemerkt, irgendwie passen wir da nicht so hundertprozentig dazu, obwohl wir eigentlich ähnliche, vielleicht auch ähnliche Vorbilder haben. Ne? Also der ganze 60s-Kram war auch für uns und ist wichtig. Diese Garagensachen, die waren dann mehr eben auf Sonics und diesen ganzen Vorbildern. Wir haben da so ein bisschen woanders irgendwie, aber ich dachte immer, wir wären eigentlich sehr, sehr verbunden, ne? Aber irgendwie, das beruhte nicht so auf Gegenseitigkeit damals. Da war so die Szene sehr, sehr geschlossen und wir haben dann irgendwie gemerkt, okay, die interessieren, oder in Solingen interessiert sich einfach keiner für das, was wir machen, warum auch immer, dann müssen wir woanders gucken. Das war eigentlich am Ende unser Glück. So, wir haben dann auch immer wieder in Solingen gesagt, ey, guck mal hier, wir haben das und das, und dann gemerkt so, nee, das ist irgendwie, also, ne, machen wir einfach nicht die Connections oder Kontakte, die wir irgendwie hier bräuchten. Und dann war auch unser erster Auftritt tatsächlich auch in Köln.
Aber das ist doch eigentlich erstmal grundsätzlich fast schon ein Vorteil. Es ist ja so, dass es so Bands gibt, die, ja, das krasse Gegenbeispiel, die eigentlich nur in ihrer Stadt existieren. Die haben so viele Kumpels und so gut vernetzt, die kriegen die örtliche 500er Halle irgendwie dreimal im Jahr voll, weil alle kommen und Party feiern. Wenn es dann auch eine Coverband ist, wie hier die örtliche Bon Jovi Coverband, Horror. Nein, Tribute heißt natürlich nicht Coverband, Tributeband, Entschuldigung.
Aber es gibt auch natürlich viele Coverbands, die dann alles, ne? Also Tribute und Coverbands, ja. Das geht in Solingen wunderbar. Ja.
Und also Bands, die dann einfach, die müssen gar nicht aus der Stadt raus. Und ich finde es eigentlich viel charmanter, wenn Bands tatsächlich ja einfach die Welt kennenlernen müssen. So dieses Bremer Stadtmusikantenprinzip, was Besseres als den Tod finden wir alle mal, also raus in die Welt. Und euch hat es dann schon sehr schnell und früh, wie du sagtest, erste Show in Köln, rausgezogen in die Welt. Ihr musstet quasi anderes kennenlernen.
Wir mussten das sofort machen und das heißt auch, wir haben auch relativ schnell, wir haben eigentlich echt, es gab es Ende 2007 haben wir angefangen, dann haben wir 2008, im Frühjahr 2008 direkt die erste EP aufgenommen. Ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so einen Haufen Songs geschrieben und ich wusste immer so, hatte eigentlich immer so ein bisschen so eine Vision, was wir so machen wollen. Und es war immer so, wenn wir irgendwie anfangen, dann machen wir direkt eine Platte oder eine EP, ne, dass wir irgendwie was haben. Und deswegen haben wir die Sachen einfach immer sehr, sehr schnell und sehr früh gemacht. Man könnte auch sagen, ein bisschen sehr früh, weil wir mussten da erstmal gucken, wie macht man das eigentlich überhaupt.
Wie alt warst du da?
Ja, 20 oder so, also jetzt auch nicht super jung. Aber da wir alle im Prinzip eigentlich nicht so aus Elternhäusern stammen, die jetzt was mit Musikbusiness zu tun haben, hatten wir wirklich absolut keine Ahnung. Ne? Und ich habe dann auch in Köln studiert und dann habe ich eigentlich erstmal Leute gefragt, wo kann man denn hier überhaupt spielen? Und dann hieß es, ja, ich arbeite im Blue Shell. So, und aber das ist Pay-to-Play, da musst du irgendwie bezahlen. Und da habe ich gesagt, nee, das kommt irgendwie auch nicht so richtig in Frage. Ne? Und dann war unser erster Auftritt auch über dieses Uni-Ding tatsächlich, habe ich jemand anders kennengelernt und dann haben wir im Tsunami gespielt. Eigentlich echt ein cooler Einstieg auch für diese Sache. Hat auch irgendwie funktioniert. Der zweite Auftritt war dann tatsächlich in Solingen auf den Theatertagen in Wald. Das war dann viel schwieriger eigentlich, weil das war Open Air, das war hell, das andere war eben dunkel und ein Club, kleiner Club, paar Leute da, das war viel leichter. Und beim zweiten, das war viel schwieriger und deswegen, viele Bands fangen ja so eigentlich an auf irgendwie dieses, man spielt mal ein Stadtfest oder so ein Kram und das entmutigt dich ja eigentlich fast eher. Und deswegen, dass unser erster Auftritt halt wirklich ein Rock'n'Roll-Auftritt war und nicht so ein Stadtfest-Kram, waren wir da vielleicht auch direkt in so einem, haben wir irgendwie gesehen, okay, das ist irgendwie cool, das wollen wir auch machen.
Wir, du bist auch so ein Typ, der so ein Pluralis Majestatis von sich spricht, oder? Nein, also Blackberries sind ja ein paar Leute.
Genau. Hat sich natürlich auch so ein bisschen gewechselt so über die Jahre. Damals waren wir zu viert, also relativ schnell war der Pete, unser Bassist, dabei. Der ist heute auch noch dabei. Und dann haben wir so der hat 2009 so mehr so unsere Besetzung gefunden. Auch ne, man sucht dann irgendwie natürlich auch so seinen Stil. Man ist ja wie, man fängt irgendwie an und dann guckt man, macht 1000 Sachen. So, das war bei mir auch immer so. Also die erste Band, die ich gehört habe, waren Beatles tatsächlich. Schon in der Grundschule so habe ich das irgendwie kennengelernt durch so eine Werbung. Und deswegen war für mich, weil diese Beatles-Alben, das Weiße Album war das erste Album, was ich mir dann irgendwann gekauft habe. Und da sind ja unendlich viele verschiedene Stilistiken drauf. Und deswegen war es für mich zum Beispiel völlig normal zu sagen, ein Album soll nicht 12 Songs haben, die irgendwie gleich klingen, ne? 12 Garagensongs oder sowas. Sondern da ist es normal, dass das eine so und das andere so klingt. Da hat nur heute eigentlich keiner mehr Bock drauf, so richtig. Und Plattenfirmen schon gar nicht. Ne? Und deswegen klingen eigentlich bis heute natürlich ein paar von unseren Platten teilweise ein bisschen schizophren, weil ich aber mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen bin, dass das irgendwie ne, das Ding ist. Stil heißt nicht oder sein Stil finden nicht unbedingt, dass die Sachen müssen alle gleich klingen, sondern es gibt vielleicht Elemente, die irgendwie wichtig sind. Das war bei uns, glaube ich, immer auch eine Melodiosität, dass man, ne, bei aller, auch wenn wir sehr experimentelle Sachen gemacht haben, gab es da immer Melodien und man kam immer wieder zu irgendwas zurück. Aber trotzdem, aus diesem Ganzen, man kann eigentlich alles machen und das ist, glaube ich, mir heute auch noch wichtig. Also natürlich gibt es Sachen, die findet man nicht cool und die macht man auch nicht, aber ich habe Blackberries immer als sehr offenes Ding gesehen und wenn wir morgen sagen, wir machen jetzt ne, die und die Platte, dann machen wir das halt einfach. Ne? Und wenn das ein paar Leute vor den Kopf stößt, dann ist das einfach so. Ne? Aber trotzdem mussten wir eben am Anfang aus diesem ganzen Wust an Ideen und an Sachen erstmal gucken, was funktioniert für uns und was passt irgendwie auch zusammen.
Also einfach so eine Lernphase, sich selber erstmal kennenzulernen. Ja. Was bin ich eigentlich musikalisch? Wo stehe ich denn eigentlich? Und worauf kommt man dann letztlich, ja, was ist eigentlich die Heimat? Wo kommt man immer wieder hin zurück?
Genau, und das waren bei uns, bei Blackberry ist eigentlich immer dieser Melodiefaktor. So, weil ich erinnere mich so als Kind bei so langen Autofahrten da habe ich mich noch für Popmusik gar nicht interessiert. Das war noch vor dieser Beatles-Geschichte. Irgendwie, da habe ich so Flöte gespielt, ne, was man so als Kind macht. Und da hatte ich
warst
immer...
Warst du so auf musikalische Früherziehung, so mit Blockflöte
ja,
und Glockenspiel?
Ja, ganz, also Glockenspiel nicht, aber so Blockflöte, das war so das Ding. Und das war gar nicht so doof. Ist halt, also, weil ich da auch dieses Melodieverständnis schon irgendwie bekommen habe. Und dann habe ich halt viel so Musik... so im Radio oder sowas mitbekommen oder was uns meine Freunde damals gehört haben, so Backstreet Boys, Britney Spears und diesen Kram, der damals in war. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich dachte mir, irgendwie ist mir das spricht mich einfach nicht an. Und dann habe ich Beatles irgendwo in der Werbung gehört, Twist and Shout war das. Und da kam irgendwie alles zusammen, was ich irgendwie gut fand. Das hatte eine Energie, das war irgendwie wild und es hatte aber auch Melodien. Und ohne zu wissen, ob das jetzt cool ist oder nicht, das war überhaupt nicht cool, in der Grundschule Beatles zu hören, so in den 90ern. So, ne, dass das später dann vielleicht cool ist, diese Musik gehört zu haben, so, das, wie gesagt, wusste ich nicht. Und, aber ich habe damals mir schon gedacht, so, okay, warum hören die Leute andere Musik oder so, oder warum hören die Leute Backstreet Boys, wenn man Beatles hören kann? Das hat sich mir einfach als Grundschüler einfach nicht erschlossen. Ich dachte, sie spinnen, die Leute so.
Ein zu
So,
spätgeborener bist du.
ne? Ja, ne, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Auch meine Eltern haben mich gesagt, hey, hör doch mal das. Mein Vater hat dann irgendwann, als er gemerkt hat, ich finde das irgendwie cool, oder ich singe das die ganze Zeit, diesen Song. Mehr schlecht als recht, vermutlich. Hat er gesagt, ich habe da auch eine CD-Box, hör da mal rein. Und dann haben wir irgendwie das halt mit meinem Bruder, habe ich das so tot gehört dann. Aber da kommt eben sehr viel her. Und was ich eben diese Story angefangen habe, ich habe halt auf so Fahrten irgendwie im Auto immer so eine Melodie die ganze Zeit im Kopf gehabt. Das weiß ich noch, aber so eine Dauermelodie irgendwie, die immer so sich so lang meandert ist irgendwie. Und das heißt, das ist auch das, glaube ich, was mein Hauptding als Musiker ist. Manche sagen ja, ich will auf einer Bühne stehen. Andere sagen, ich will. Ne, bei mir war es irgendwie dieses Melodien erschaffen oder was kreieren vielleicht.
Du musst diese
Das
Melodien aus dem Kopf
so.
kriegen, damit du nicht wahnsinnig wirst.
Ja, irgendwie ist halt. Ne, es ist halt. Manche setzen sich ja auch hin, sagen, ich schreibe jetzt was oder sowas. Ne, viele haben dann auch. Bei mir kommen diese Sachen, sind die irgendwie einfach da. Und das ist natürlich ganz praktisch eigentlich.
Hast du eine formale Ausbildung in der Hinsicht bekommen?
Nee, also ich habe mit diesem Flötenkram habe ich natürlich dann auch nach Noten gespielt, aber dann habe ich irgendwann auch relativ spät angefangen, Gitarre zu spielen, worüber ich eigentlich ganz froh bin, weil deswegen bin ich nie so ein guter Profi-Gitarrist geworden, der alles perfekt spielen kann, sondern ich eher halt eben nach Gehör, nach Melodien und so. Und nee, keine formale Ausbildung. So, ganz klassisch nicht. So.
Also in der Hinsicht nichts gelernt.
Genau.
Studiert hast du? Was hast du studiert?
Ich habe Sonderpädagogik studiert.
Auch hilfreich, weil man hat immer noch was, was man tun kann, wenn gar nichts mehr hilft.
Genau, und in der Band ist ja Pädagogik auch und Diplomatie und so weiter, das sind ja alles wichtige Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Nee, aber klar,
Hast du je
also ja.
gearbeitet in dem Beruf?
Noch nicht.
Nee.
Also nicht als Sonderpädagoge. Ich habe in verschiedenen sozialen Bereichen, ne, man bastelt sich ja sein Leben so irgendwie
Sein
zusammen. Genau.
Patchwork-Lebensunterhaltssystem, bestehend
Genau.
aus journalistischer Tätigkeit, kommen wir gleich noch zu, Musiker, ja, und dann halt irgendwas, was man zwischen all dem noch macht.
Genau, also das eigentlich immer was so gerade passt und das hat bislang auch ganz gut funktioniert. So wird man nicht reich von, aber ja, das ist ja immer das Ding, da kann man sich keine großen Urlaube leisten, aber man ist ja eh auch dann viel auf Tour. Haben auch das Glück gehabt, dass wir echt weit weg auch gespielt haben. Ne? Wir haben ja so Sachen wie China gespielt,
Wann war das?
so 2017 oder sowas. Das war so vor 3 Jahren.
Ja, aber genau. Es ging ja dann, ihr seid auch für Unique Records aus Düsseldorf. War das auch gleich das erste Label, das euch quasi entdeckt hat? Oder was waren die Connections? Ich krieg das gar nicht mehr so, meine Wahrnehmung von euch gar nicht mehr so in Deckung. Aber Unique Records war immer so ein Punkt, wo ich halt, Henry Storch, ihr erinnert euch, Hip Teens, Don't Wear Blue Jeans. Henry ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Gibt ihr diese Ox Connection, den Lutz Räuber von Soundflat, mit dem ich, der ja auch dem Ox lange eng verbunden war, wir sind bis heute befreundet, wiederum enger Kumpel von Henry Storch von Unique Records. Henry ist vor ein paar Jahren gestorben. Unique Records aus Düsseldorf hat seinen Tod überlebt. Das Label gibt es weiterhin und ihr habt dann eben auch, da gab es ja auch schon vorher, kommen wir vielleicht auch später drauf, so Solinger musikgeschichtliche Überschneidungen mit Unique und Henry Storch. Und so gesehen hat sich da ja wieder ein Kreis geschlossen, dass ihr dann letztlich bei Unique gelandet seid. Wie seid ihr auf das Label gestoßen oder die auf euch?
Also um nur einen Schritt vorher kurz, ich handle es mal kurz ab. Wir haben 2012 unsere erste Platte rausgebracht. Das war eher so Indie-Rock, Music for the Night hieß das. Die haben wir beim Label, das hieß Klang Apartment, rausgebracht. Und das war so ein kleines Start-up-Label, sagen wir mal, ne? Und es war echt ein schöner erster Schritt für uns. Und total schön, dass sich auch Leute dann überhaupt dafür interessieren. Ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich. Man kennt niemanden, hat keine Ahnung. Und dass überhaupt jemand sagt, ich finde es irgendwie cool, ich bringe das irgendwie raus, das ist ja schon wahnsinnig viel. Weil es war für uns immer so, wie für ganz viele Bands, ne? Ich meine, manche kriegen es so direkt irgendwie, kriegen das so direkt. Und andere müssen erstmal überlegen, wie geht das überhaupt? Und dann haben wir diese Platte gemacht, haben uns dann aber auch relativ schnell danach haben eben neue Songs geschrieben und sind von dieser Indie-Rock-Geschichte eigentlich weggekommen, weil ne, ich komme, oder meine Wurzeln liegen auch in diesem psychedelischen, oder was heißt psychedelischen, aber in diesem 60s-Bereich, wo eben psychedelische Musik auch also eine große Rolle spielt. Und ne, auch Beatles haben ja auch viel in die Richtung gemacht, das heißt, das war auch schon immer da. Und die Sachen, die wir einfach so gemacht haben, die wir entweder gejammt haben im Proberaum oder auch dann die Sachen, die ich geschrieben habe, die waren dann einfach, gingen dann da weg. Und deswegen war es irgendwie klar, okay, wir müssen jetzt was Neues machen und das ist dann auch was ganz anderes als vorher. Aber auch, wie ich vorher schon gesagt habe, das geht einfach, weil da möchte ich mich auch nicht an Regeln halten, so, weil ich sage, okay, wir haben jetzt das gemacht, jetzt müssen wir das weitermachen. Und parallel habe ich noch eine Solo-Platte eigentlich gemacht, die dann auch zu einer Band geworden ist. Palace Fever hieß diese Band. Und da haben wir eine Show in Krefeld gespielt. Und da war Henry Storch und Ina Schulz von Unique da. Und die waren da irgendwie sehr angetan davon, haben uns nach dem Auftritt angesprochen und meinten, ey, wir hätten irgendwie Bock, die Platte rauszubringen. Und das war so 2014, Ende 2014. Und dann ist 2015 diese Platte rausgekommen. Palace Fever, Sing About Love, Lunatics and Spaceships. Und seitdem sind wir irgendwie bei Unique und wie du eben schon gesagt hast, da hat sich ja, das wusste ich am Anfang gar nicht, auch so ein bisschen so ein Kreis geschlossen, weil eben auch schon in den 90ern Bands wie die Embryonics oder vorher die Lizard Kings, die haben schon Sachen auf Unique veröffentlicht und deswegen diese Soling, Unique und Düsseldorf Connections, die gab es da schon vorher. Vielleicht war das auch ein Grund, warum die überhaupt mal hingehört haben bei uns. Ich dachte, ah, Soling, da geht jetzt wieder irgendwie was. Und ja, da haben wir absurd schöne Freiheiten auch genossen. Ne? Wir haben dann mit den Blackberries nach diesem Shift zu dieser psychedelischeren, zu diesem psychedelischeren Ansatz oder auch experimentelleren Ansatz, haben wir das Album Greenwich Mean Time aufgenommen. Und dann haben wir gemerkt, wir haben einfach viel zu viele Songs. Und dann bin ich irgendwann mal so ins Büro von Henry und hab dann so gesagt, ey, sag mal Henry, können wir vielleicht eine Doppel-LP rausbringen? In so Zeiten, wo niemand mehr überhaupt ein Album, was heißt niemand, ne? Aber das ist so auf dem, ne, irgendwie nicht mehr ganz so gefragt ist, sagen wir mal. Aber er meinte direkt so, ja klar, könnt ihr machen. Und dann haben wir es gemacht. So, und das war total schön, ne, dass wir irgendwie, dass er irgendwie gemerkt hat, okay, wir stehen dahinter, wir haben da Power, wir geben auch Gas, wir spielen Auftritte, viele Auftritte. Wir haben zu der Greenwich Mean Time haben wir dann, ja, weiß ich gar nicht, 200 Auftritte gemacht oder so. Im Bereich von ein paar Jahren und oder zwei Jahren. Und da war eben ein großes Vertrauen da. Ich glaube, das erste Ding war auch einfach ein Handshake-Deal, so nach dem Motto, ey, die Palace-Platte, ihr bringt die raus, ne, und dann machen wir das einfach. Und das war auch so ein, ne, ich meine, ja, viele so junge Musiker oder sowas sagen sich ja, ich will dann irgendwie schnell berühmt oder irgendwas werden. Klappt halt meistens nicht. Ne? Und da jemanden zu haben, wie den Henry Storch, noch die Ina, so, die uns von Anfang an gesagt haben, macht jetzt erstmal die erste Platte und dann gucken wir, wie weit wir kommen, dann machen wir noch eine. Da war kein Druck oder sowas da, ne? Sondern das war halt aus Liebe zu Musik, ne? So schmalzig das jetzt alles klingt, aber es war so und es ist auch noch so. Und das ist so ein Spirit, der uns einfach, das war genau das, was wir wollten. So, ne? Natürlich will man auch irgendwie, dass Leute die Musik hören, so, ne? Aber im Prinzip geht es natürlich schon darum, so was zu machen, wo man dahinter steht und nicht irgendjemand zu haben, der sagt, ey, du musst es jetzt so und du musst es so machen. Also auch auf andere Leute mal hören oder mal Rat irgendwie, das ist schön und gut, aber am Ende des Tages muss es ja schon, wenn du Musik machst, die Musik sein, auf die du Bock hast. So, weil wenn es am Ende null Leuten gefällt, dann gefällt es wenigstens dir. Wenn du halt irgendwie andere, ne, Musik machst, die für andere Leute und es gefällt dann null Leuten, dann gefällt es noch nicht mal dir selbst. Und das ist ja irgendwie auch scheiße.
Ja, man muss erstmal selber zufrieden sein oder selber sollte man immer sein schärfster Kritiker sein und dann geht man es raus. Das hilft, glaube ich, auf jeden Fall. immer.
Genau, ne, und so war eben unser Weg zu Unique und da haben wir eben diese Freiheiten gehabt, ne, so Sachen zu machen wie eben Doppelalben. Wir haben mit Susanne Köcher oder Susanne Köchers Supraphon haben wir viele Freiheiten genossen, weil wir das eben so aufgebaut haben. Wir hatten Palace Fever.
Du hast es gerade erwähnt, Susanne Köchers Supraphon. So die Connection gibt es ja auch noch.
Genau, für viele Leute ist es so ein bisschen verwirrend, war es schon mit Palace Fever, Blackberries, wer ist jetzt eigentlich wer und wer spielt irgendwie wo mit? Und genau, wir haben irgendwann mit Palace Fever eine Jahresabschlussshow in der Copa, glaube ich, gemacht. Und da hatten wir Susanne Köcher gefragt, ob sie bei ein paar Songs mitsingen möchte. Auch eine Solinger Musikerin, eine Solinger Sängerin, die ich schon lange kannte, weil die Bassistin ihrer Schülerband die Schwester vom Bassisten von den Blackberries war. Und dann hat der Pete, unser Bassist, irgendwie gesagt, komm mal mit, guck dir das mal irgendwie an. Meine Schwester hat auch eine Band. Ne, und dann denkt man sich, ja, ist Schülerband, so mal gucken, was da geht. Ne? Und dann war das aber ja, außergewöhnlich gut. Ne? Gute Stimme, gute Songs. Und dann dachte ich, ich kenne diese Songs gar nicht. Sie müssen ja eigentlich Cover sein, so gut wie die sind. Irgendwie. Aber es waren alles eigene Songs. Und dann dachte ich so, okay, da muss man schon mal hinhören irgendwie. Ne? Und dann haben wir sie eben für diese Show gefragt, für diese Jahresabschlussshow, wahrscheinlich 2014, Ende 14, 15 so. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, wir müssen da, das irgendwie läuft so gut, wir müssen da mehr irgendwie zusammen machen. Und daraus hat sich dann eben noch eine andere Band entwickelt, und die jetzt Susanne Köchers Supraphon heißt. Genau. Und die auch auf Unique rausbringt und wo jetzt alles so ein bisschen ist, ist alles so ein bisschen verwoben.
Wo, und, wie tief ist dein Involvement da? Welche Rolle hast du da in dem Kontext?
Es hat sich auch einfach zu einer zweiten Hauptband dann entwickelt. Das kann man irgendwie, also ich bin der Gitarrist in der Band und wir schreiben die Songs auch zusammen. Ne? Wir haben im Prinzip drei Leute, die da Songs schreiben, auch Susanne natürlich. So ging es los, dass wir ihre Songs gespielt haben. Aber je mehr man dann zusammen macht, desto verwobener wird das eben auch. Und dann hat irgendwann unser Schlagzeuger, der Jens Vetter, angefangen, sich auch für Keyboards zu interessieren. Auch plötzlich angefangen, Songs oder Ideen, Strukturen. Ne? Und so hatten wir dann plötzlich drei Leute, die jeder mit so einem anderen Ansatz Sachen gemacht haben. Und das ist auf der aktuellen Platte, die auch dann Susanne Köchers Supraphon heißt, sehr schön zusammengekommen. Und weil eben diese drei Ansätze aus, sagen wir, vielleicht meiner irgendwie sehr melodiösen und konkreteren Vorgehensweise, dann Susannes eher abstrakterem, verträumten und Jens, der dann eher so flächigere, soundbasierte Dinge macht. Sowas kann natürlich auch total schief gehen, wenn man so drei Sachen hat, aber das hat da sehr, sehr gut funktioniert und dann haben wir die Platte aufgenommen in Amerika tatsächlich und das war auch so ein Abenteuer nochmal.
Also eine South by Southwest Künstlerförderungs-Connection oder wie lief das?
Genau, wir hatten mit den Blackberries 2018 oder irgendwie sowas haben wir beim South by Southwest gespielt. Da war Susanne mit, weil sie sich dachte, okay, jetzt mal nach Amerika fahren, da komme ich mal mit. War das erste Mal für uns, das zu sehen. Und das ist ja auch einfach eine unglaublich spannende Erfahrung, auch dieses Land mal so in live zu sehen. Man kennt das aus Filmen, man weiß ungefähr so und so geht das oder so sieht das aus. Aber das mal zu spüren, diese Werbung und wie sind die Leute denn drauf, das ist schon wichtig irgendwie. Ich habe eigentlich vorher immer gesagt, oh ja, Amerika muss ich nicht unbedingt, sagen ja viele Leute, ne? Aber es lohnt sich schon, das mal zu verstehen. Also man versteht da nicht das Land, wenn man einmal da war, aber man versteht ein bisschen mehr auf jeden Fall.
Gerade wenn man eben mit Popkultur zu tun hat und eben in einer Garageband spielt, Musik, die eben letztlich einerseits in UK, andererseits aber auch in den USA natürlich erfunden und geprägt wurde, deren Wurzeln mal so vor Ort kennenzulernen und diese Vibes mal, um es mal so ja, beinahe lapidar zu sagen, das zu erfassen, hilft schon, um zu verstehen, wo kommt sowas eigentlich her?
Das war Wahnsinn. Also ich weiß noch, als wir im Flugzeug saßen, dann gibt es ja diese Karte, die man anmachen kann, wo man die Städte unter sich sieht. Und jede verdammte Stadt, über die man da geflogen ist, war ein Song. So, ne? Und dann denkt man sich, boah, ich bin jetzt gerade darüber, wir fliegen jetzt hierüber. Und das war schon so ein Feeling, da habe ich gar nicht mit gerechnet irgendwie. Das habe ich erst verstanden, als ich da im Flieger saß. Ne? Und dann auch da zu sein, in diesen Plattenläden zu stöbern. Ich habe da jedes Mal irgendwie 80 Platten rausgeschleppt. Wir waren jetzt dreimal da. Viel zu viel eigentlich, aber es hat irgendwie geklappt. Und dann, weiß ich nicht, für einen Dollar dann da irgendwelche seltenen oder halb für uns seltenen 60s-Platten da rauszuholen, die hier 20 Euro kosten oder sowas, das war so ein Paradies. Da dachte ich, ich konnte das gar nicht fassen, was da irgendwie diese ganze Zeit in den Schrottkisten waren, Sachen drin, die du hier nur in den teuren Kisten findest. Und wir sind ja auch alles, wir sind ja nicht nur Musiker, sondern auch Musikfans so, ne? Und Nerds und so und interessieren uns für diesen Kram, ne? Und für Mode und so weiter, ne? Ich meine, in Deutschland in den 60ern, 70ern, da gab es auch Leute, die cool angezogen waren. Da war auf jeden Fall mehr Leute cool angezogen. Das heißt, wenn du da in einen Secondhand-Laden gehst, dann steht da, ist da nicht nur irgendwie Polunder und irgendein Schrott drin so, sondern wirklich cooler Kram. Und das so zu sehen und das mal so, ja, mitzufühlen, mitzumachen, das war echt total, total wichtig irgendwie. Und naja, über diese Connection am letzten Tag, wir schweifen hier die ganze Zeit ab, am letzten Tag also wir haben da ein paar Auftritte gespielt mit den Blackberries und dann waren wir, also im Rahmen des South by Southwest Festivals, im Showcase Festival, so ein riesen Gewusel, 8 Milliarden Bands, also auch
sowas wie das, was das Reeperbahn Festival oder früher Popcom, Ringfest in Köln, was das gerne gewesen wäre, ist das halt in Austin, Texas, ist das eben so mal die Mutter von all dem.
Genau, da gibt es ja so verschiedene Festivals, diese sogenannten Showcase-Festivals, wo dann so Bands eingeladen werden, wo man sagt, ey, die sind irgendwie interessant und die sollen sich jetzt mal einem Publikum präsentieren oder auch da gehen ja die ganzen Business-Insider hin. Das ist natürlich auch, dann sollst du da eigentlich die ganze Zeit rumlaufen und mit irgendwelchen wichtigen Leuten quatschen und da die Connections machen. Und wir sind da natürlich auch irgendwie hingefahren. Ich meine, da gab es uns dann auch schon länger, da waren wir auch ein bisschen älter und konnten so, haben verstanden, was da ging, aber da brauchst du dann eigentlich auch eine PR-Agentur hinter dir und 1000 Leute, die dann für dich das alles machen.
Die für dich dann die Termine klar machen mit genau, den Business People.
Genau so. Und das haben wir natürlich dann auch nicht, also wir haben es ernst genommen, aber jetzt nicht auf so einem businessmäßigen, wir reden jetzt oder wir kriechen jetzt da allen Leuten in den Arsch, die uns irgendwie über den Weg laufen. Aber trotzdem, wir haben da viele Leute kennengelernt, ne? Viele Bands gesehen, viele Eindrücke gesammelt, mal sehen, wie läuft das denn in so einem Land, ne, irgendwie. Und dann haben wir am letzten Tag, hat uns der Matt Parmenter in die Ice Cream Factory Studios eingeladen. Da gab es auch eine Connection über unseren Booker, der den kannte und meinte so, ey, kommt doch mal vorbei. Und dann waren wir da um 18 Uhr abends da und dann hatte ich irgendwie die Idee so, ey, komm, lass doch mal einfach eine EP aufnehmen. Und dann haben wir da wirklich, da hatte da richtig viel coolen Kram rumstehen, so, das ist ja auch das Ding in Amerika, auch da, jeder hat Musik gemacht früher, das heißt, die ganzen, ich meine, der Amp, durch den ich gespielt habe, war so ein Mini-Gibson-Amp aus den 50ern, der hat er auf dem Müll gefunden, der Matt, und durch den habe ich die ganze Platte, oder diese ganze EP eingespielt, und das war so, ich habe noch nicht mal auf meiner eigenen Gitarre gespielt, und dann hatte ich so ein altes Tape-Echo, diesen 15-Jahre-Amp, habe da die Gitarre reingeballert und es klang mega, so, ne, und dann dachte ich mir so, okay, Wie geil war das denn jetzt? Wir haben da in 3 Stunden diese EP eingedonnert. Dann haben wir mit Susanna noch einen Song danach aufgenommen. Und als wir dann zurück waren und irgendwie ist die Frage war, okay, wie nehmen wir denn die nächste Platte von Susanna auf? Habe ich dann irgendwie gesagt, ja, oder wollen wir die in Amerika aufnehmen? Und aus diesem, ich weiß noch, wir da am Küchentisch saßen, ne? Und dann alle so, ja, klar, nehmen wir die in Amerika auf. Und irgendwie ist dann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht machen wir das da tatsächlich einfach, ne? Und dann haben wir es gemacht und ja, das war natürlich auch eine interessante Erfahrung, da irgendwie in der texanischen Sonne da so eine Platte aufzunehmen, 2 Wochen lang sich mal auf was zu fokussieren, gleichzeitig natürlich irgendwie Bock zu haben in irgendwelche Geschäfte und irgendwie was, weiß ich nicht, was vom Land zu sehen oder von der Stadt zu sehen. Und das hat die Platte natürlich auch geprägt, ne? Also sowohl das Feeling davon, als aber auch die ganzen Instrumente und der ganze Kram, da dann ein White Elephant Moog, so einen großen Synthesizer stehen und einfach dieser ganze Kram, ich meine, wir waren dann auch in Läden da, in Musikläden, da stehen einfach diese ganzen alten Amps und so, die du hier wirklich dann ewig suchen musst, da stehen dann einfach 5 davon rum und die ganzen Gitarren und so, also
Das klingt wie, als ob ihr im Schokoladenladen gewesen wärt als Schoko-Junkies.
Das war auf jeden Fall tatsächlich so, ne? Und auf mehreren Ebenen, ne? Also das war schon eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
USA, zahlt man sowas selber oder gibt es dann das spendable Label, das sowas einfach einem sagt, hier, ich tue da mal ein paar Tausender aus, fährt da mal hin?
Das kann sich natürlich kein Label mehr leisten. Aber es gibt eben in Deutschland schon so ein paar Sachen wie Initiative Musik, ne, oder auch Pop NRW, die so Fördertöpfe haben, ne, wo es, oder das Goethe-Institut, glaube ich, macht auch so Sachen. Und da kann man sich schon bewerben und irgendwie nachfragen. Und wenn man dann ein spannendes Projekt hat und die irgendwie denken, okay, das klingt irgendwie gut, das wollen wir fördern, dann kriegt man da auch was. Und das haben wir, die Initiative Musik hat diesen Amerika-Trip auch gefördert, das, wir haben trotzdem drauf gezahlt. Aber gut, so ist das ja, wenn man eine Platte macht, dann zahlt man natürlich immer so auch was drauf oder legt irgendwie was in Vorleistung. Und dass wir die Chance da hatten, war natürlich total gut. Und da haben wir aber auch über das Label natürlich profitiert, weil die dann auch die Leute kennen, ne? Man selbst, wie schreibt man so einen Antrag und wen fragt man, was gibt es überhaupt? Ne? Deswegen viele Leute sagen ja, man braucht heutzutage kein Label mehr. Das stimmt natürlich auch bis zum gewissen Grad. Aber auf der anderen Seite dieses ganze Netzwerk und wenn du halt gute Leute hast, mit denen du gerne arbeitest, dann ist es natürlich Gold wert.
So. Ich denke, das ist dann auch so eine Hybris, so dieses, na klar, DIY und jeder kann alles machen. Aber gleichzeitig ist es ja, wenn man jetzt das nicht so als ein Gegeneinander betrachtet, sondern ein Zusammenarbeiten, dann ist es ja genau dieses. Das ist einfach dieses, wenn man so verschiedene Menschen in der Branche als eher als Ermöglicher ansieht und nicht als, naja, wie soll ich sagen, so Maden, die sich am eigenen Erfolg irgendwie mitnähren wollen, was ja beinahe, also das habe ich jetzt ganz polemisch gesagt, aber so wird das ja von manchen Musikern oder so ähnlich beinahe schon wieder aufgefasst. Ja, Labels, die wollen ja alle nur mitverdienen. Ja, aber es sind ja Menschen, die bestimmte Erfahrungen haben, bestimmte Dinge gesehen haben, genau dieses, Connections haben. Man hilft sich eben gegenseitig und logischerweise bedeutet das natürlich auch ein gewisses Profitieren, auch in finanzieller Hinsicht voneinander. Und so gesehen ist es ja eigentlich ein Miteinander. Es ist für mich natürlich als, wenn ich jetzt so überlege, die Labels, mit denen ich einfach zusammenarbeite, sind einfach letztlich, sage ich einfach, Freunde, Menschen, die ich seit Jahren, seit Jahrzehnten teilweise kenne. Und wenn so jemand natürlich kommt und sagt, sag mal, ich habe da so eine neue Band, hör da mal rein, total nette, ich finde die total super, lass uns mal schauen, was wir da machen können. Dann ist es halt was ganz anderes. Wenn so, ich sage jetzt mal so von Alex von Kidnap, von Band eigenen Label von Pasco, wenn der mich sowas fragt, ist halt was anderes, wenn eine Band darüber dann kommt, als wenn eine Band selber nur so ankommt. Ja, da gibt es ja viele. Ich meine, also das ist ja eben, das ist immer so ein Fürsprecher. Das ist ja, wie wenn du im Freundeskreis jemanden habt, so selben, das ist ein Kumpel von mir, ist ein Tornetter, der ist jetzt hier auch mit dabei. Ja, ist was anderes, als irgend so ein Vogel da ankommt und sagt so, ja, kann ich mit euch ein Bier trinken? Ja, wer ist denn das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Also dieses jemanden haben, der einem Türen öffnet, ist ja eine grundpositive Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt, wie du schon sagst, es gibt natürlich immer dieses Klischeebild von so sehr negativen Erfahrungen und das gab es ja auch in der Geschichte und es gibt es auch heute natürlich noch zuhauf und das hört man natürlich auch von gewissen Leuten. Oft natürlich den Leuten, die vielleicht ein bisschen zu hoch pokern, die dann irgendwie unbedingt auf irgendein Major-Label wollen oder auch vielleicht auch Musik machen, wo das dann sein muss, ne? Weil es einfach gar kein Indie oder gar kein Szenepublikum gibt für sowas. Aber im Prinzip ist es natürlich so, wenn du sagst, wenn du jetzt Leuten sagst, ey, wir sind gut, kannst du mal irgendwie reinhören, das ist natürlich schon was anderes, als wenn jemand anders sagt, das ist irgendwie gut. Und wenn sich überhaupt jemand für dich interessiert oder auch ne, sagt, ich mache da was, dann ist das ja schon, irgendwas hat das ja zu bedeuten. So, wenn irgendjemand sagt, ich möchte mit denen irgendwas machen, und klar, ich meine, dann ist es natürlich logisch, dass man nicht sagen kann, ja, ich würde gern, dass ihr alles für mich tut, aber ihr dürft davon nichts abhaben. So, aber das, so läuft es einfach natürlich nicht irgendwie nie. So. Aber das ist ja, wenn beide da irgendwie an was glauben und beide davon profitieren, so, ich meine, das so soll es ja eigentlich immer im Leben sein, dass man irgendwie gemeinsam an Sachen arbeitet und irgendwie Leidenschaft für irgendwas hat und ja, alle damit dann irgendwie zufrieden sind. Und so war das bislang bei uns eben sehr oft. Und deswegen sind wir da eben froh, dass wir an diese Leute und an diese Strukturen geraten sind. Oder auch eine Booking ist ja auch so eine Geschichte, ne? Wir haben da mit dem Excel von Magnificent Music in Berlin einfach jemanden, der eben auch Musik total gut findet. Der war schon auf, ne, auch er und auch jemand anders aus seiner Agentur, die waren schon auf Konzerten von uns, bevor wir überhaupt da waren. Ne? Und wir haben gemerkt, okay, die finden das total geil. So, ne? Und das war eigentlich immer unser Ding, dass wir, ne, irgendwie, dass es nicht darum geht, auf der größten Agentur zu sein. Das ist manchmal gar nicht so gut, weil dann bist du da irgendwie das kleinste Licht, keiner interessiert sich für dich. Ne? Oder und das vielleicht auch zu Recht, weil die einfach gar keine Zeit dafür haben irgendwie. Und für die 3,50 Euro, die du da irgendwie denen einbringst. Und vielleicht auch gar nicht den Einblick haben in das, was man so macht und was irgendwie wichtig ist, weil die gar nicht die kleinen Clubs kennen. Weil man kann ja nicht sagen, ich bin auf einer großen Agentur jetzt, was wir eben auch waren schon, ne? Aber auch gemerkt haben, wie es dann teilweise ja, logischerweise zugeht, so dass man dann einfach gar vielleicht an auch falsche Adressen irgendwie für einen selbst falsche Adressen kommt, die vielleicht zu groß sind für das, was man überhaupt als Band machen kann. Und dann ist das natürlich auch für beide Seiten nicht gut. Dann denkt sich irgendwie das Booking, okay, jetzt sind da irgendwie 100 Leute gekommen. Wir denken, boah, geil, da sind 100 Leute für uns gekommen. Aber da hätten vielleicht auch 400 in den Laden reingepasst. So, ne? Und wenn dann irgendwie bei einer kleineren Booking-Agentur, man macht dann auch einen kleineren Club und dann kommen da 100 Leute und da wären auch nur 100 reingegangen oder 150, dann ist es natürlich totaler Erfolg.
Mal wieder ausverkauft, geil.
So, ne? Und das ist halt, also das hatten wir natürlich auch schon, so dass wir dann irgendwo, dass wir dachten, boah, voll geil, wir haben in Berlin gespielt und da waren jetzt 100 Leute oder 120 und alle machen so lange Gesichter und man denkt so, das war voll gut. Ja, aber wir hatten jetzt irgendwie mit 300 gerechnet. Ich dachte, hätte ich euch aber vorher sagen können. So, ne? Aber so gut, so kraxelt man sich dann da so hoch und macht Sachen und macht seine Erfahrungen und lernt irgendwie Dinge und ja, ist da hoffentlich ja mit Leuten zusammen, die das verstehen, was man machen möchte.
Aber wir können damit ja beinahe in der Vergangenheitsform reden. Machte, spielte, sah. Weil seit März geht da gar nichts mehr.
Wenig.
Was ist seit März mit dir, mit euch so passiert? Was hat das Corona-Ding angestellt mit euch? Und was ging musikalisch und was kam stattdessen? Da können wir, das ist ja, denke ich, ein ganz guter Punkt, an dem wir mal die Umleitung, die Überleitung schaffen zu dem anderen Projekt. Aber was hat Corona mit euch so als Band angestellt?
Also wir waren, also verschiedene Dinge so, ne? Wir waren mit Susanne Köchers Supraphon, waren wir gerade auf Tour für unsere Platte. Da mussten wir dann das letzte Drittel absagen, ne? Wir hatten da auch so Sachen in Schweden geplant. Und das wäre natürlich auch mal schön gewesen, einfach mal dahin zu kommen, Sachen zu sehen. Wir hatten Festivals im Sommer geplant und da war irgendwann dann klar, okay, das geht nicht mehr. Wir hatten den WDR-Literaturmarathon. Und dann war es so, dann hatten wir aber das große Glück, dass wir im Rockpalast gespielt haben. Weil das war an dem letzten Wochenende, wo noch irgendwas ging, aber es war schon ohne Publikum. Und irgendeine Band hat abgesagt, weil die nicht hinkonnten. Ne? Und dann hieß es, ey, wollt ihr nicht spielen? Und dann wir kamen gerade aus der Tour, das heißt, wir waren perfekt eingespielt und konnten dann irgendwie spontan sagen, ja klar, machen wir. Und dann haben wir eben im Rockpalast gespielt, letztes Set am letzten Tag, von keinem Publikum oder nur den Leuten, die da waren, ganz gespenstische irgendwie Atmosphäre so. Und jedem war klar, das ist jetzt das Ende erstmal.
Der Letzte macht das Licht aus.
Genau, das war, also es war wunderschön eigentlich so, aber schaurig schön irgendwo, ne? Und das war dann für uns echt so nach dem Motto, okay, erstens hatten wir dann einen perfekten Stream. Alle waren zu Hause, man durfte nicht mehr raus, so, ja. Das heißt, alle, also viele haben das gesehen. Und so war es dann für uns, dass wir dachten, okay, es ist echt viel ausgefallen, aber wir haben Rockpalast gespielt. So, das passt schon mal. Und dann hat Rockpalast auch diese Corona-Sessions gemacht, wo man an ungewöhnlichen Orten gespielt hat. Und dann wurden wir nochmal gefragt, mit Blackberries erstmal. Und dann mit Supraphon waren wir dann auch nochmal unterwegs auf so einem, auf so zwei, also echt schönen Orten, kann man sich auch alles auf YouTube reinknallen, wenn man da irgendwie Rockpalast und die Bands irgendwie eingibt. Und so waren wir dann irgendwie dreimal innerhalb von, ich weiß gar nicht, 2 Monaten oder drei im Rockpalast. So, das heißt, da sind wir gar nicht so, also sind wir besser gefahren als ein paar andere Bands, weil immerhin konnten wir noch irgendwas machen. Ne? Und quasi die Überleitung, die du eben schon angedeutet hast. Bei mir war es dann so kurz, so ich habe überlegt, okay, jetzt kannst du keine Auftritte mehr spielen, erstmal und wer weiß, wie lang nicht. Und ich hatte schon länger die Idee, zur Musikgeschichte von meiner Heimatstadt, von Solingen, zu forschen. Ne? Und
Da muss ich jetzt kurz einwerfen, du bist für das Solinger Tageblatt, eine der örtlichen Tageszeitungen oder mal die relevante der beiden örtlichen Tageszeitungen. Das eine ist eher nur so ein Lokalteil von einer Düsseldorfer christlich-konservativen Zeitung. Da bist du sowas wie Musikredakteur, schreibst über die zumindest mich grundsätzlich immer interessierenden Themen. Bist du halt der lokale Berichterstattung dafür?
Ich bin da freier Mitarbeiter, ne, und kann mir dann auch so ein bisschen aussuchen, wo will ich hin, zu welchen Konzerten und so. Und
Wie bist du dazu gekommen zu dem Job?
das habe ich nach dem Abi gemacht, so als ich dann auch nicht so richtig wusste, was will ich tun. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Und irgendwann haben die mich dann mal so zum Konzert von Randy Hansen, so einem Jimi Hendrix Cover-Typen geschickt, ne? Und da habe ich dann drüber geschrieben. Und dann hieß es irgendwie, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Mach doch mal weiter. Dann habe ich das die ganzen Jahre weitergemacht, weil das halt natürlich schon ganz, ganz schön ist. Man kann auch wenn coole Veranstaltungen sind, kann man eben for free da hingehen, schreibt drüber. Man wird da nicht reich durch. Ne?
Aber, was soll ich da? Ne? Meine wichtigste Erfahrung. Hey, man kann überall hingehen, zahlt nicht und
genau, wem
kann das ganze
das
Geld in Bier. Hier, ne? Hallo, das ist das beste Leben der Welt seit 30 Jahren. Willkommen in meiner Welt.
Genau, so und das mache ich dann seitdem und dann habe ich da angerufen und gesagt, Anfang war es oder Ende März oder sowas, habe ich gesagt, so, hey, es sind ja auch keine Konzerte mehr stattgefunden. Das heißt, da waren selbst Themen auch im Kulturbereich, einfach, wo man sich ja, was kann man denn machen? So, und dann habe ich erstmal einen Artikel auch über unsere abgebrochene Tour geschrieben, ne, das als so Idee, und dann hatte ich aber die Idee, die ich eben schon länger eigentlich vorhatte zu machen, über die Musikgeschichte von Solingen zu schreiben, weil es einfach dann doch sehr viele spannende Bands gibt, weil ne, Solingen einfach dann auch eine gewisse Größe eben dann doch hat, ne, provinziell so ein bisschen ist, aber auch durch dieses Abgeschiedene und durch diese provinzielle Sache irgendwie durchaus spannende Sachen entstehen konnten, ne? Weil in Berlin oder in Köln ist man dann so sehr in so einem Hexenkessel irgendwie oder ist 1000 Einflüsse und will dann vielleicht eher gucken, ich versuche mal so wie die zu sein oder so wie die, und hier hat man teilweise sogar so ein bisschen mehr Ruhe und hat dann, ne, und kann dann so sein Ding machen, und so gab es relativ viele
Eigenbrötler. Was ja absolut auf eure Bands auch zutrifft.
Auf was deine dann Bands. Auch auf ja. unsere Bands, und wir haben dann uns unsere eigene Szene irgendwie gemacht, und mit der Zeit lernst du dann auch die Leute kennen, und das ist dann auch schön. Und ja, und aus dieser Idee, diese Zeitungsreihe zu machen, von den 60ern bis heute, ich habe mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen. Viele kannte ich natürlich schon vorher, nur weil wenn man dann irgendwie Musik macht, seit über 10 Jahren, kennt man natürlich massig Leute, und dann fragt man erstmal die Leute, die man kennt, und dann sagen die, ey, frag mal den, und so habe ich ja viele Sachen neu kennengelernt, über viele Sachen geschrieben, die ich dann schon vorher mal so auf dem Schirm hatte, und so war ich dann relativ schnell wieder relativ beschäftigt, und daraus sind dann eben viele Dinge entstanden. Da haben wir eben mit dem Kau-Club zusammen diese Talkrunde
gemacht. Kau-Club Popkult war der Name, ist der Name. Es gab drei Folgen, die wir in einem mangels Arbeit quasi leerstehenden, ruhig gestellten Lager eines örtlichen Musik- und PA-Verleihs. Dort wurde für uns quasi ein Studio aufgebaut, wo wir dann in einer Talkshow-Atmosphäre, wir drei, das war's, ich, du und Jens Stuhldreier von den Jetbumpers, den ich ja auch schon hier in einem Podcast mal hatte. Und wir saßen da zu dritt auf einem Podium und haben irgendwie Singles aufgelegt, Platten aufgelegt und haben uns über die Solinger Musikszene unterhalten. Und Jens hat aus seinem weiten Erfahrungsschatz, der ja auch seit Anfang der 80er hier auf Konzerte geht, Hansaplast, hat er erzählt, war sein erstes Konzert im Haus der Jugend hier in Solingen. Du hast dann aus deinen Reportagen und aus deinen Interviews zitiert und deinen Entdeckungen und hast uns wiederum auch verblüfft mit Sachen, okay, ach echt, wusste ich gar nicht. Und ich als immer noch Neu-Solinger seit 2007 habe versucht, schlaue Fragen zu stellen und Informationen aus euch rauszukitzeln. Und so hatten wir dann ein schönes, nicht Zwie-, sondern Tri-Gespräch und haben uns da von den 60ern bis in die Gegenwart vorgetastet. Und ich habe das jetzt ein bisschen so fast forward gemacht. Und du hast daraus dann, ja, einerseits weitere Artikel daraus gesponnen. Wir hatten aber auch rumgesponnen, dass dann plötzlich sich die Idee entwickelte, eine Ausstellung und potenziell noch ein Buch zu machen zu der ganzen Sache. Diese Ausstellung, die lief nun Ende September im Solinger Haus der Jugend. Bedingt durch Corona war es relativ beschränkt von den Möglichkeiten von Menschen, die es sehen konnten. Es wird meines Wissens weitere quasi Pop-up-Versionen dieser Ausstellung geben. Ja, erzähl doch mal, wie ging das dann mit dieser, aus dieser Artikelreihe, wie hast du mit Jens zusammen das letztlich in eine Ausstellung überführt und auch noch einen Film daraus gemacht?
Also das Erste, was der Philipp Müller vom Tageblatt zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, ich will diese Artikelreihe machen, war, ja, dann kannst du ja da später ein Buch drüber machen. Dann dachte ich am Anfang schon so, ja, schau mal dann mal, ne? Und dann war mir aber auch relativ schnell schon klar, das wird wahrscheinlich, das, ne, irgendwie muss ich das jetzt dann machen, ne? Und dann hatte ich auch schon die Idee mit so einer Ausstellung, und dass man da eine coole Ausstellung machen könnte, noch nichts Konkretes, aber so, ey, das wäre doch irgendwie ein spannendes Thema. Und diese Filmidee hatten wir auch schon relativ lange, auch schon vorher. Wir hatten da allerdings überlegt über Promotion und Promotion Soul Concern, eine Band so Ende 60er, Anfang 70er, die erst so Soul und dann Krautrock gemacht haben, mit Conny Plank aufgenommen haben, da was zu drehen, weil es einfach eine sehr spannende Story ist. Und gegen Ende von dieser Popkult-Talk-Runde kam dann der Jens Studreier auf die Idee zur Nacht der Jugendkultur. Und das ist so eine Veranstaltung, die irgendwie jährlich stattfindet, zu sagen, ey, dann, wie wäre es denn, wenn man da eine Ausstellung macht irgendwie? Und dann hatten wir eben auch so, haben wir irgendwie noch weitergesponnen und gesagt, ey, dann vielleicht macht man dann einen Film, aber dann auch einen kompletten Film über alles irgendwie. Und dann gab es plötzlich so einen Termin. Ne? Und das hat sich alles so, ne, so, also viele Ideen, die vorher vielleicht schon mal so lose da waren, haben sich aber dann relativ schnell so verfestigt. Und ne, durch
dieses, es gab einfach eine Deadline und dadurch war man gezwungen, mal zu liefern.
Es gab eine Deadline, genau, das ist, und es war eine heavy Deadline so. Die wirklich, das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 3 Monate waren oder 2,5 oder 3.
Noch weniger, es war im Juli, haben wir, glaube ich, noch aufgezeichnet und Ende September war die Ausstellung. Also
dann
6 Wochen, also wenn man mal.
Ja, oder.
Ein bisschen mehr als 6 Wochen.
2 Monate. Es war auf jeden Fall richtig krass. Und aber dadurch haben wir dann. Ich hatte ja die ganzen Kontakte schon und das und auch so die Abläufe, die Story so grob im Kopf. Und dann haben wir da irgendwie angefangen, massig Leute zu interviewen. Ne, erstmal mit so einem groben Plan und dann konkretisiert sich das natürlich alles. Naja, und dann parallel eben diese Ausstellung gemacht. Und aber ne, also zu dritt, der Jens Studreier, der Jens Vetter, der auch Videos dreht und Filme, ne, also so eben diese technische und Kameraseite auch eben beherrscht. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und ich mit diesem journalistischen, musikalischen Background. Und so haben wir uns da echt zu dritt was, ne, hatten auch weitere Helfer, ne, haben uns da sowas zusammengesponnen und diesen Plan irgendwie gemacht. Und es war alles echt extrem knapp. So, wir haben das so mit Hängen und Würgen gerade so eben geschafft. Wir haben wirklich dann die letzten Wochen, bin ich jeden Tag um 7 Uhr morgens aufgestanden.
Was für ein Musiker, echt ganz krasses Achievement ist, morgens ja. Um 7, wow.
Genau, und dann aber waren wir um 10 Uhr abends fertig, ne, und zwar durchgearbeitet so und am Ende dann bis 12 Uhr und dann irgendwie bis 1 und dann an den letzten Tagen bis 3 und dann am allerletzten Tag bis irgendwie 5 und weil es, ne, wie es eben so ist da mit so Deadlines, du merkst, okay, etwa, also irgendwann waren wir an dem Punkt, ich habe das irgendwie schon mehrfach mal gesagt, vorher war so 2 bis 3 Wochen vorher, wo wir gemerkt haben, wenn wir jetzt Vollgas geben und nichts schief geht, könnten wir es vielleicht gerade so eben schaffen. Und das war natürlich schon so ein Punkt, wo wir dachten, so, das wird ganz schön knapp, die Kiste. Ne? Und dann war es eben auch super knapp, aber wir haben was auf die Beine gestellt, was auf jeden Fall sehr vielen Leuten, glaube ich, viel Freude bereitet hat. Das ist ja auch schön, sowas zu machen. Was
ich habe das jetzt einfach nur mal jenseits dieser 3 Talkshow-Abende, ab dem Punkt habe ich das auch nur als externer Beobachter verfolgt. Und ich muss sagen, die Ausstellung ist auf jeden Fall sehr schön, speziell wenn man natürlich aus Solingen kommt oder Solingen-Connections hat, ist es spannend, das zu sehen. Natürlich, wie immer, solche Stadtsachen, man braucht einen gewissen Bezug, um da was damit anfangen zu können. Was ich auf jeden Fall sehr genossen habe, war der Film, der mit, ich glaube, so knapp 80 Minuten läuft, der einfach sehr professionell gemacht ist und sehr spannende, durchaus übergreifende, auch für Nicht-Solinger interessante Einblicke ermöglicht, weil eben Bands wie Promotion Soul Concern hatte ich nicht auf dem Schirm, aber eben Rausch, Siff, das sind nun dann überregional bekannte Bands, natürlich auch Jet Bumpers, die Embryonics, also so Namen, die jetzt mal aus dem Leser, Leute aus dem Ox-Kontext auf jeden Fall auch schon mal gehört haben. Solche Bands kamen und kommen aus Solingen und die werden da eben tauchen dort auf mit ihren Protagonisten. Es geht auch natürlich auch um die wohl bekannteste Solinger Band Accept und Udo Dirkschneider, heute Leiter des Bundeswehr Musikkorps oder irgendeiner schrecklichen Sache, wie auch immer. Aber Accept waren auf jeden Fall damals eine Macht in Solingen. Die kommen zu Wort. Also wie man spannend, ich denke, der Film, der wird sicher früher oder später auch nicht nur im Rahmen von den Ausstellungen, sondern auch über irgendein Internetportal zu sehen sein. Das fand ich auf jeden Fall sehr reizvoll. Eine Frage, die es für mich jetzt so daraus ergibt, ist, wie ist es, wenn man natürlich jetzt altersbedingt bist du natürlich noch nicht mal geboren gewesen, als viele dieser Bands gar nicht mehr aktiv waren. Und gleichzeitig bist du ja der junge Hüpfer. Wie wird man aufgenommen von so altgedienten, teils über 60 Jahre alten, teils über 70 Jahre alten Musiker, wenn da eben jetzt jemand eben ankommt und sagt so, ja, ich mache jetzt eine Geschichte hier drüber. Das ist ja so, ja, du weißt doch gar nicht, wie das alles war. Also erstmal würde ich sagen so, ja echt, was willst du denn jetzt da schreiben? Du kennst dich doch gar nicht damit aus. Also wie hast du da diese Herangehensweise geschafft und was hast du über deine Stadt so gelernt, erfahren, was du vorher eigentlich nicht wusstest?
Das Witzige ist ja dadurch, dass ich ja einfach selbst mit der, also wenn man jetzt mal die älteste Garde da, ne, die alle über 70 jetzt mittlerweile sind, ne, nimmt, ich bin ja mit derselben Musik aufgewachsen wie die auch. Das heißt, wir haben auch beide Beatles, Stones, Kings, diesen ganzen Kram gehört. Und das heißt, da haben die einfach relativ schnell gemerkt, okay, ich kenne mich da wirklich aus und ich kann nicht nur sagen, ja, da gab es doch irgendwie Beatles, so, sondern ich weiß da irgendwie halt Bescheid, weil das irgendwie auch mein Leben ist, so, ne? Und ich da totaler irgendwie Nerd auch bin, so. Und eben auch diese Leute schon lange kenne auch, ne? Ob es jetzt Hermann Daum von Promotion Soul Concern ist, ne? Und dann war das eigentlich überhaupt kein Problem. Und wir haben ja auch mit, oder der Peter Bratz von Süff, ne, einer ganz wichtigen Punkband auch aus Solingen, also einer der wichtigsten Deutsch-Punk-Bands eigentlich.
Zurück,
ne,
zum Beton, für jene, diejenigen, die ein Stichwort brauchten.
Genau, und der war halt schon auf mehreren Blackberries-Konzerten vorher. Ich wusste das überhaupt nicht. Auch die Bedeutung von Süff, die hat sich mir erst erschlossen irgendwie. Ich kannte das, ich wusste, das ist irgendwie wichtig, aber dass das dann doch irgendwie so ein wichtiges Ding ist, das habe ich einfach nicht vorher geschnallt. Und mit dem Peter habe ich vorher vielleicht auch schon mal irgendwie, ne, auch Kontakt gehabt und so, ne, aber ich war überhaupt nicht klar, wer das ist. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe ihm geschrieben, ey, wir würden gern, ich würde gern ein Interview mit dir machen. Ich bin hier der so und so von Blackberries. Schreibt er zurück, ja klar kenne ich Blackberries. War ja schon auf mehreren Konzerten. Und dachte ich, ja, okay, so kann man starten. Und so war das echt bei vielen Leuten. Und wenn man dann geredet hat, und der Hermann Daun ist 72 oder so, mit dem haben wir auch einen Song aufgenommen, mit Coco Togger von den Mods, einer anderen 60s-Band auch. Wir haben zwei Songs im Film auch, ne, die wir aufgenommen haben. Und der Hermann Daun sagt in dem Film eben diesen Satz so, ne, bei Musik kommt es eben auch nicht nur aufs Alter an, sondern ob ein Verständnis da ist. Und natürlich hat Musik auch sehr viel mit Szene und mit Abgrenzung auch zu tun. Gerade in den 60ern mit Punk, das war Abgrenzung auch von einer älteren Generation. Das hat sich natürlich heute alles so ein bisschen aufgeweicht. So, und eigentlich irgendwie, was wir auch heute, ne, wir haben das Thema Rebellion zum Beispiel, irgendwie war Musik Rebellion. Und viele von den heutigen Bands sagen eher, ja, wir rebellieren eher gegen unsere eigene Generation, die vielleicht mit der Musik nichts anfangen kann oder die einfach irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt verblödet oder was weiß ich ist. So, das waren eigentlich Aussagen, die wir gehört haben. Und früher hat man dann gegen die Alten rebelliert. Und heute denkt man eher dann, ey, ihr habt damals vielleicht genau das gemacht mit demselben Spirit, den wir auch haben. Und das fand ich eigentlich eine total bereichernde Erfahrung, dass ich mit sehr vielen Leuten zusammengekommen bin durch diesen Film, durch diese Arbeit, und man hat gemerkt, ey, wir haben total viel gemeinsam, entweder auch musikalisch, ne, wenn es dann so Sachen sind wie, ne, wie dieser ganze 60s-Kram, das ist, da haben wir quasi dieselben Wurzeln eigentlich, und da ist dann auch immer egal, ob ich jetzt einfach, wann ich geboren bin, aber das, wenn du dieselbe Musik hörst, dann, ne, dann macht das ja was mit dir irgendwie. Aber auch zum Beispiel mit so Leuten wie dem Carsten Wagner, der ja aus einem ganz, ganz anderen Bereich kommt.
Kontrolle, ne? Force to Decay hatten wir auch schon hier im Podcast.
Ne, wo man eigentlich denkt, ey, wir haben eigentlich, was viele Sachen angeht, vielleicht einen völlig unterschiedlichen Ansatz. Ne, wenn ich sage, mein Hauptding bei Musik ist Melodien, und bei Force to Decay geht es ja wirklich jetzt nicht um Melodien, wenn ich das, würde ich jetzt mal sagen, so, ne, sondern um was anderes. Aber auf der anderen Seite, ne, ich meine, damals Twist and Shout, Beatles, das war auch irgendwie Power, Kraft, Rumgeschrei, was Wildes, so eine andere Art, ne, von Wildheit. Oder der DIY-Gedanke, so, wir machen auch 1000, wir haben dann auch ein Label, hatten die aber auch, aber wir machen massig selbst, man muss ständig irgendwas, und überhaupt, dass man Musik macht, Konzerte spielt und so weiter, da hat man viel mehr gemeinsam, als man nicht gemeinsam hat, ne, und man ist ja gerade als junger Musiker oder auch in einer Stadt wie Solingen, einer etwas kleineren Stadt, oft so, und so ging es uns ja am Anfang, was ich am Anfang auch erzählt habe, dass wir am Anfang ja dachten, boah, irgendwie, wir können hier nicht Fuß fassen, oder die Leute finden uns irgendwie kacke, die fanden uns auch bestimmt zum Teil kacke, wie die dann auch so, ne? Und man muss ja nicht alles gut finden, so. Aber trotzdem merkt man irgendwann dann schon, man hat vielleicht viel mehr mit den Leuten gemeinsam irgendwie, ne? Wenn wir jetzt von irgendeiner Coverband reden, das ist vielleicht was anderes so, ne? Aber wenn man, aber auch gut, da, auch da, man macht Musik so, ne? Aber ja, dass man irgendwie mit diesen Leuten spricht und sich denkt, so, ey, wir hatten ein total irgendwie interessantes, schönes Gespräch und eigentlich haben wir ganz viele total gleiche Ansichten. Und man weiß ja dann auch manchmal nicht, oder man denkt dann so, boah, vielleicht finden die einen kacke, so, aber ne, irgendwann kommt man aus diesem, wir sind jetzt irgendwie super jung und wir müssen alles scheiße finden. So, ne, man hat seine Vorstellung, man findet Sachen gut und auch Sachen scheiße. Und es ist wichtig auch, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, das ist ja oft das Problem von Bands, die so älter werden oder von Musikern, dass sie manchmal ihre Ideale verlieren. So, ne? Und das heißt, irgendwo so dabei zu bleiben und zu sagen, nee, das ist mir wichtig. Und ich fange jetzt nicht an, mich irgendwie wie ein Affe zu kleiden, so, ne? Oder
ich so erinnere Sachen. Mich in einem Film an, du kannst mir den Namen jetzt sagen, jener ältere Herr, der mit Verstärker repariert oder sowas.
Der Hermann Daun.
Hermann Daun, genau, ja. Und da fand ich halt auch schon so, ja, der sieht halt so aus, würdest du sagen, so ein Rentner halt irgendwie. Sorry, Hermann Daun, aber sieht halt so aus, wie so ein Rentner halt aussieht. Drücke ich jetzt mal so aus. Ja, und dann aber, wie er sich ausdrückt und wie er redet, wenn man denkt, so, wow, wie viel Wut, wie viel, so, fuck you, so Attitüde darüber kommt, dann hier so, geiler Typ. Nur weil die Leute graue Haare haben und faltiger werden, ihren Jugendlichen leck mich am Arsch, Attitüde, Geist, den Spirit, den behalten sich manche Leute halt.
Genau, und auch immer es dann ist, ob es dann irgendwie, ob du es dann auch noch in deiner Kleidung zeigst oder ob du es in der Attitude zeigst oder ne, auch, oder Kala Kunze, diese Leute irgendwie, oder eben Coco Teuber von den Mods, so, du merkst da an, die haben sich da was bewahrt und die haben da immer noch irgendwie, das ist denen noch wichtig. Und deswegen hatten wir im Film ja auch eigentlich primär Leute, die einfach sagen, Musik ist für mich das Wichtigste, ein ganz prägendes Element zumindest gewesen in meinem Leben. Und ja, es gibt aber, wie gesagt, natürlich eben auch Leute, die das irgendwie verlieren, die vielleicht mal irgendwann auch gute Platten gemacht haben oder gute Musik gemacht haben, völlig verlieren, worum es geht. Oder zumindest, das ist ja auch immer eine Perspektivfrage. So, von daher ist das für dich schon wichtig, auch weiterhin so Meinungen, starke Meinungen zu haben oder auch irgendwie, ja, für etwas zu stehen und nicht zu sagen, weil man kann ja immer so schnell sagen, ja, ich stehe jetzt auch für gar nichts mehr, bin ich auch nicht angreifbar oder alles ist ironisch und so, ne? Das ist ja auch so ein Ding am Ende, da machst du auch nur noch so wischiwaschi Kackmusik, so, ne? Wenn dir alles egal ist. Aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt, vielleicht, wo du irgendwie dann erkennst, so bei anderen Leuten auch, ja, okay, vielleicht dachte ich früher, das ist totale Scheiße, was du machst, weil es mir einfach jetzt persönlich nicht gefällt. Aber man hat eigentlich dann doch mit manchen Leuten eben total viel gemeinsam und man sieht dann, okay, ganz viele Aspekte sind dann irgendwie total gleich und vielleicht finde ich das doch cool, was du machst. Mir gefällt vielleicht die Musik nicht und dir auch nicht meine auf eine gewisse Art und Weise, aber eigentlich finden wir das schon cool, was der andere macht. So, ne? Und das hat man da auch irgendwie gemerkt und manche Sachen, die man nicht mag, gut, macht man manchmal zu Recht nicht, aber manchmal versteht man es einfach nicht. Also oft ist man ja selbst dann irgendwie schuld daran, dass man das nicht rafft. Und ja.
Das ist, glaube ich, so diese, wo ich auch an frühere Ox-Tage zurückdenken muss, dass man manchmal einfach sagen muss, okay, man war halt jung und dumm und hat es einfach nicht kapiert. Und Dinge später kapierst du einfach und dann ist dann genau diese Momente, wenn du dann das merkst, denkst du so, ah, scheiße, ich habe es einfach nicht kapiert. Dann ist es einem beinahe so, man ist sich selber peinlich dafür, dass man das einfach nicht sehen konnte, wie irgendwas ist, weil man einfach auf irgendwelche Äußerlichkeiten, auf irgendwelche anderen Sachen mehr Wert gelegt hat, anstatt zu erkennen, was es eigentlich ist. Aber das ist wie so einerseits das Privileg der Jugend, einfach alles scheiße finden zu dürfen. Ich finde heute auch noch extrem viel scheiße. Vielleicht ist das auch eine gewisse Jugendlichkeit, die man sich bewahrt. Aber andererseits mit den Jahren und mit so einer Erfahrung wie deine jetzt, diese ganzen Recherchen und Interviews, lernt man eben Dinge kennen und Einblicke und Perspektiven, wo man sagt so, okay, das braucht ihr jetzt einfach, um das verstehen zu können. So gesehen, Corona, wenn wir es jetzt mal bis zum heutigen Tag zumindest sehen, einerseits für die Band und das, was ihr normalerweise macht, scheiße, andererseits dieses ganze Projekt und deine Horizonterweiterung in der Hinsicht, hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden.
Genau, also ne, es ist, viele haben echt durch Corona echt ja, sehr, sehr viele Einbußen erlitten oder konnten irgendwie Sachen nicht machen oder auch psychisch, ne, ist es natürlich für viele Leute echt sehr schwierig gewesen. Zum einen finanziell natürlich, was einen sehr belastet und aber auch einfach das vielleicht dann, das nicht machen zu können, was man einfach möchte vielleicht oder auch Musiker nicht auf Bühnen zu gehen und so, das ist natürlich irgendwie eine schwierige Sache. Für mich hat einfach diese Zeit, die ich da gewonnen habe und diese Sachen, die ich dann machen konnte, sehr viel Positives bewirkt. Und ich habe es ja eingangs auch gesagt, so meine Motivation, überhaupt Musik zu machen, war eigentlich was zu kreieren, Songs und Melodien zu schreiben. Auf eine Bühne stelle ich mich auch gerne, aber es war gar nicht mein Ding, was ich wirklich sage, ey, ich muss mich auf eine Bühne stellen. Das heißt, ich konnte weiterhin Songs schreiben und Sachen kreieren. Und das heißt, ich hatte das Glück einfach, dass das, was mir wichtig ist, dass da nur gewisse Teile eben durch Corona lahmgelegt worden sind. Und dass man ja auch oft natürlich ja, sich manchmal auch andere Sachen suchen kann, die man irgendwie machen kann. Nicht jeder kann das so. Ne? Es gibt ja noch, gibt das so oft, man sieht irgendwie auch auf Facebook oder irgendwas und jemand sagt dann irgendwie oder schreibt dann über die eigene schlechte Lage. Und jemand anders schreibt dann so neunmal klug drunter, ja, dann such dir doch was anderes. Kann halt nicht jeder so. Ich hatte irgendwie einfach Glück, weil ich eh ein paar Sachen machen wollte, die dann da eben gepasst haben. Und aber ja, manche können das halt so in der Form nicht. Und aber ja, für mich, ich habe da viel in der Zeit viel gelernt und für mich war das ganz wichtig, diese Zeit jetzt mal zu haben tatsächlich. Und ja, ich habe da viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt und wir haben auch noch viel vor damit. Ne? Das war jetzt diese Ausstellung der Film oder die Filmpremiere war es ja, die Premiere der ersten Fassung, sagen wir mal. Wir arbeiten da jetzt auch nochmal dran. Das war eher so ein Startschuss für Sachen, weil wir gemerkt haben, da interessieren sich Leute für. Das macht auch Leute glücklich. Ne? Viele Leute, die das lange, ne, auch Beteiligte selbst, die gesagt haben, ich habe mich damit gar nicht mehr beschäftigt eine Zeit lang. Und jetzt ist das plötzlich wieder da. Und an dem Tag der Ausstellung, da sind so viele Leute irgendwie, haben einem dann auch gesagt, so ey, das war total schön, so, und wir hatten einfach einen total schönen...
Inklusive des Oberbürgermeisters von Solingen, Tim Kurzbach, der dann auch noch einen Facebook-Post abgesetzt hat oder Instagram, wo er voller Lob war für diese Einblicke in die Solinger Musikgeschichte. Er ist ja auch gar nicht mal so alt, glaube ich, um die 40 oder Anfang 40, also... von höchster Stelle wurdet ihr sogar quasi noch belobt für eure Leistungen. Vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie die Solinger, irgendeine Medaille für Solingen, die euch verliehen wird.
Nee, aber es war, wie gesagt, es war eine schöne, schöne runde Sache irgendwie und wir machen da auch weiter. Und es ist auch, nochmal als noch einen kleinen Punkt so, ist natürlich auch so eine, man schafft ja auch Vorbilder so, ne, irgendwie für zukünftige Generationen oder für Leute, die vielleicht anfangen, weil wie ich auch schon erzählt habe, so, wir wussten überhaupt nicht, wie fängt man überhaupt irgendwas an, wie macht man überhaupt irgendwas, aber wenn man sieht, aus der eigenen Stadt, die man vielleicht gar nicht so gut findet als Jugendlicher, kommen irgendwie total interessante Bands vielleicht auch die schon was gerissen haben und man kann dann sehen, die machen das so und so. Das ist eigentlich schon irgendwie was Bereicherndes so, ne? Wir haben es ganz oft gehört, also auch, ne, oder auch, wir hatten ja auch so Themen wie Frauen auf der Bühne, so, ne, wie viele Frauen gibt es im Musikbusiness? Und da fiel es oft auch das Ding, das Argument Vorbilder fehlen. Ne? Und Vorbilder zu sehen und auch zu sehen, wer kann was machen, und das will ich vielleicht auch machen, das ist eben total wichtig. Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch einen kleinen Aspekt geschaffen, dass Leute irgendwie sehen, ah, okay, krass, dass das aus meiner Stadt kommt, wenn die das können, kann ich das vielleicht auch. Das wäre natürlich schön, wenn sich da auch neue Motivationen draus kommen.
Da hast du gerade schon eine gute Idee gesät für einen der nächsten Podcasts. Da denke ich, sollte ich einfach mal Lina von Lischko und Susanne mal hier einladen für einen Podcast, damit endlich mal nicht nur Männer sich hier über Musik unterhalten, sondern der Mann auch mal in Unterzahl ist. Ich glaube, ich werde das mal ins Auge fassen.
Bestimmt eine gute Idee.
Julian, wir haben jetzt über eine Stunde sehr schön uns unterhalten über die Solinger Musikszene und was daraus sich ergeben hat. Ich hoffe, ein paar Leute von außerhalb von Solingen hören das. Ich danke dir für deinen Besuch und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn das Buch über die Solinger Musikgeschichte erschienen ist. An dem wird gearbeitet und ja, ich bin gespannt, wann das soweit wird und dann sehen wir uns definitiv wieder, damit du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen kannst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank und bis bald.
Ja, bis dann. Tschö, und wir hören uns, na, vielleicht nicht unbedingt in der Woche, aber bald wieder. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.